Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Lokalmagazin, jetzt in der zweiten Stunde. Und wir haben zwei Interviewgäste hier im Studio und ja, dürfen Sie erstmal begrüßen. Einmal Daniel Benjamin und Zar Montakola.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt den Weg gut gefunden und ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen über eure Tätigkeiten als Künstler und eure Intention. Und genau, gerne können wir mit dir anfangen, Daniel. Wir haben schon ein bisschen was über dich gelesen und ja, gehört, dass du auch als Kind schon erste Erfahrungen so mit Musik und auch mit Recording gemacht hast. Wie bist du denn zur Musik gekommen, auch gerade zu den Musikstilen, die jetzt Part deiner.
Also eine lange Geschichte. Es ist so, dass wir hatten ganz viele Musikinstrumente erstmal zu Hause und dann habe ich als Kind einfach, ich konnte, hatte so den Luxus, alles ausprobieren zu können und habe dadurch schon gemerkt, es ist viel mehr möglich, als das, was man einfach nur so hört und kennt so. Und hatte auch ältere Geschwister, die mir Musik gezeigt haben. Und dann hatte ich sozusagen als Kind, also ich komme ja hier, wenn man jetzt hier quasi zum Fenster rausguckt, ist ja der Schönbuch und da quasi drüber aus dem kleinen Dorf, was ihr vielleicht kennt, Waldorf Häslach, da bin ich aufgewachsen. Und das saß ich sozusagen in meinem Kinderzimmer und hatte Taschengeld 12 Mark bekommen pro Monat und habe mir davon im Plattenlädle in Reutlingen dann immer so die billigsten Platten gekauft mit 10, 11, wo ich sozusagen ich wusste einfach, für die 12 Mark muss ich so viel bekommen wie möglich. Und dann habe ich, ich weiß noch, da war ich 11, habe ich eine Platte entdeckt von einer Band, die heißt Daniel Amos. Und dann dachte ich halt, weil ich ja auch Daniel heiße, so, ist irgendwie, da bin ich dann, wow, cool, der heißt ja auch so wie ich. Ich wusste nicht, dass das eine Band ist. Ich dachte, das wäre ein Sänger, aber die heißt tatsächlich so, die Band. Und dann habe ich mir diese Platte gekauft, die war super günstig, ich weiß nicht mehr wie viel, auf jeden Fall eine von vielen. Und da gab es einen Song, den würde ich euch jetzt auch vielleicht zum Einstieg schon mal zeigen. Da waren dann so, also muss man sich auch vorstellen, als Kind, man kennt natürlich Schlagzeug, Gitarre und sonst was, aber da war dann so eine Gitarre, die war so ein bisschen schräg und die hat halt irgendwie eigentlich nicht so richtig reingepasst und das hat mich total geflasht und da habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich alles möglich. Das war so ein bisschen so mein Post-Punk-Moment, sage ich mal. Wenn ihr wollt, können wir da mal reinhören.
Genau, du meinst Dawn Floor von
Genau,
Big
Downflow
Bite.
Big Bite heißt das Lied, ja.
Okay, super.
Living you, Dawn Floor.
Ja, das war Daniel Amos mit Downfloor Big Bite. Und ja, Daniel, wir hatten gerade etwas schon darüber gesprochen. Das war damals natürlich ein ganz anderes Zeitalter, ganz andere Möglichkeiten. Man konnte nicht einfach auf Spotify und Millionen Songs streamen, sondern man hatte wirklich, ja, man musste sich an Platten und
Tapes.
Ja. Ja, sogar, also ich habe diese Platte ja wieder, wie gesagt, dann gekauft. Dann hatte ich, also ich hatte so ungefähr Geld für 3-4 Platten im Monat. Dann musste ich die rauf und runter hören. Manche waren besser, manche schlechter. Aber die war zum Beispiel sofort ein Glücksgriff für mich. Und ich habe dann schon dran gedacht, so, oh scheiße, man kann so eine Platte nur so 1000, 2000 Mal anhören, dann geht die kaputt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schnell auf Kassette überspielen, damit ich die, weil ich wusste, ich werde die noch öfter hören. Und habe da ja gemerkt gerade, ich kann jeden Ton vom Solo noch auswendig und genau.
Damals hat das Hirn noch funktioniert, gell?
So sieht's aus.
Marco, was hast du damals so für Songs gehört?
Oh, also ich bin ja... es gab eigentlich nur im Umfeld halt, wenn man irgendwas hatte. Wobei mein Vater hat beim Radio gearbeitet, also beim SWR. Und der hat ab und zu mal so Platten halt mitgebracht. Und er hatte auch Platten zu Hause, die habe ich halt gehört. Also mein Vater kommt aus Süditalien, das heißt, da waren halt auch so italienische Volksmusik dabei. Oder Schlager oder wie man das auch nennen will, Popularmusik. Und ja... Ich bin aber auch nicht so privilegiert aufgewachsen, dass ich verstanden habe damals, dass man das selber machen kann. Ich dachte, das wäre halt, man kauft halt eine Platte, ist es dann drauf.
Ja, aber das habe ich auch nicht gleich verstanden. Also bei mir war das so, ich habe dann, wie gesagt, diese Instrumente alle gehabt, habe da so rumgeklimpert, aber mir hat niemand gesagt, dass man mal eins richtig lernen soll oder sonst was. Ich habe nur einfach gemerkt, Schlagzeug macht am meisten Spaß, deswegen habe ich mir so Keksdosen zusammengesammelt und ich habe so einen Drachen geschenkt bekommen, den habe ich nie steigen lassen, sondern ich habe diese Stöcke dann genommen, um da Schlagzeug zu spielen. Und dann hatte ich auf dem Sperrmüll einen Kassettenrekorder gefunden und dachte, cool, ich brauche noch einen auf jeden Fall und habe damit dann so mit der Gitarre so ein bisschen aufgenommen und habe dann gemerkt, das war auch in der ähnlichen Zeit, hab dann quasi, irgendwas hat mir nicht gefallen, dann habe ich überspielt und neu aufgenommen, dann habe ich gemerkt, warum der auf dem Müll war, dieser Kassettenspieler, und zwar, dass der hat nicht mehr gelöscht, der hat nur nochmal aufgenommen, das heißt, dann war plötzlich, das Alte war da und das Neue auch, und dann habe ich plötzlich gedacht, wow, das ist ja voll cool, man kann ja so quasi mehrere Instrumente aufeinander aufnehmen, und ich habe damals auch nicht gecheckt, dass es Mehrspur-Recording gibt, aber so bin ich da zugekommen, so ein bisschen.
Wow, das wusste ich gar nicht.
Geil. Genau, und das war auch so in der Zeit. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Du wolltest
das
noch
ist super.
Deiner Inspiration erzählen.
Ja, das war es eigentlich. Also, bei mir war es nicht so ausgewählt. Auf dem Café, wo ich gewohnt habe, gab es keinen Plattenladen. Also, da war halt, was weiß ich, wenn jemand was hatte, hat man sich auf Kassette überspielt.
Aber ich weiß noch, wie dein Vater, wir waren schon auch neidisch drauf, dass du immer diese krassen, also...
Ja, das habe ich aber damals nicht gecheckt. Das war halt so, oh, ich habe halt eine Kiste mit Platten. Ach so, ja. Nee. Bin gerade überfordert.
Denkt ihr aber, das hat schlussendlich was mit euch gemacht, dass man auch irgendwie sich viel intensiver mit der Musik auseinandergesetzt hat? Weil ich kann das natürlich nur aus meiner Perspektive sagen, und es war früher bei uns auch so, wir hatten vielleicht irgendwie so erste Software, so beziehungsweise erste Apps, wo man dann so ein paar Lieder so gespielt hat, weil sie irgendwie frei verfügbar waren. Aber nachdem man dann auch auf Spotify Zugriff hatte und eigentlich alles durchgehört hat, aber nie so wirklich sich intensiv mit den Dingen auseinandergesetzt hat, war es, glaube ich, einfach viel schwieriger, sich auch irgendwie in eine gewisse Richtung zu verorten und zu sagen, okay, dieser Stil interessiert mich.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Gefahr, noch schlimmer als das. Wir wissen ja alle so, die Musiker und Musikerinnen werden nicht mehr vernünftig bezahlt. Das ist natürlich auch schlecht, aber noch schlechter ist, glaube ich, tatsächlich, dass die Hörgewohnheiten sich verändern, und zwar nicht zum Guten. Es wäre ja auch mal nicht schlecht, wenn es eine gute Veränderung wäre, aber dadurch, dass quasi diese Tiefe und sich richtig mal so reinfuchsen in Musik und dass Musik ganz oft repetitiv zu hören nicht mehr gefragt ist, machen die Leute auch nicht mehr so Musik. Und ich kann das von mir sagen, ich höre Musik immer noch so. Also ich muss eine Platte 20, 30 Mal hören, bevor ich überhaupt so richtig sagen kann, wie sie mir gefällt. Und ich habe das Gefühl, es gibt dadurch nicht mehr gute Platten, als es früher gab. So, und da merkt man, es gibt 10-mal mehr Bands und Künstler und Künstlerinnen, aber das fehlt irgendwie. Und das wäre so ein bisschen, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass Leute sich da mal wieder ein bisschen mehr so einen Kosmos erschaffen, wo sie sagen, völlig egal, welche Musikrichtung, ich suche was Tiefe hat.
Was denkt ihr, wie kann man das machen? Denkt ihr, man muss wirklich eine Präsenz zeigen, auch wirklich bei Veranstaltungen, oder man muss irgendwie eine gewisse Zielgruppe ansprechen oder gewisse HörerInnen und schlussendlich versuchen, sich so mit seinen Fähigkeiten so ein bisschen abzugrenzen, oder ist es genauso schwer natürlich, weil einfach die Anzahl der KünstlerInnen so groß gewachsen ist?
Ich glaube, eins von den großen Problemen sind, glaube ich, schon so Konkurrenzkampf und Konkurrenzdenken auch. Weil die Möglichkeiten, finde ich, jetzt zum Beispiel auch zu Hause was aufzunehmen, haben sich ja viel, viel mehr, also verbessert, sage ich mal. Also man kann viel, viel günstiger Kunst schaffen, aber durch dieses, es muss immer irgendwas Neues kommen oder sonst irgendwas, gibt man sich irgendwie vielleicht nicht mehr so viel Mühe, weil es schneller rauskommen muss. Also ich glaube, ich finde es irgendwie geiler, wenn man ein bisschen geduldiger ist auch und sagt, hey, um was richtig Geiles zu schaffen, weil es ist wie so ein Wein halt. Der braucht er, der muss halt liegen, damit muss man sich beschäftigen. Und dann werden die Platten, glaube ich, auch wieder so, dass man sie halt auch 1000-mal hören kann, weil man sich halt wirklich richtig viel damit beschäftigt hat.
Ja, und das sieht man ja auch in der Renaissance des Postpunk gerade. Gerade ist der Postpunk größer als je zuvor, sag ich mal. Und wir sind ja beide auch in der Band mit, ob ihr die kennt, Toiling Midgets heißt sie. Das ist eine Band aus San Francisco. Da sind wir vor 3-4 Jahren eingestiegen. Das ist eine Original-Postpunk-Band, die hat sich 79 gegründet, also über 40 Jahre alt. Und wir sind jetzt relativ neue Members, aber die zwei Urgesteine sind noch dabei, die beiden Gitarristen, und die haben so einen Sound geschaffen, der ist heute natürlich irgendwie aktueller als damals, und man merkt, dass einfach die Leute, die Hörer, die finden die guten Sachen irgendwann immer, also Qualität überlebt am Ende doch, und das ist immer das, was mich an Musik interessiert hat, dass Musik, die wo ich nicht sagen muss, das ist jetzt Mode und in 5 Jahren finde ich es peinlich oder doof oder sonst was, sondern Musik, die ich immer hören kann. Wie so ein Urlaubsort, an dem man immer wieder hinkehren kann, weil er schön ist. Und genau, das ist halt so, also deswegen ist es interessant mit diesen, deswegen habe ich die gerade angesprochen, eben die Band Toiling Midgets, die zwei Jungs, die sind halt einfach von Anfang an dabei, mit denen kannst du über Musik reden. Es ist völlig verrückt, ganz anders, eine ganz andere Welt, so, weil die haben alles miterlebt, die ganze Musikhistorie. Und ich habe auch einen Song ausgesucht, wenn du den spielen willst. Das war so der größte Hit, den sie hatten von, ich glaube, 1991 oder sowas. Da hat der Sänger von American Music Club, Mark Eitzel, drauf gesungen. Die hatten nie so einen richtig festen Sänger, sondern immer Gastsänger. Und Four Pony heißt der. Something's dirty.
Ja, dann kommen wir doch gleich wirklich mal zum wichtigsten Punkt, warum ihr eigentlich heute hier seid. Ja, heute Abend ist eine Veranstaltung, soweit ich weiß, im Franz K., richtig?
Richtig, ja.
Und ja, was können die Gäste heute erwarten? Was?
Naja, wir haben also mein erstes Soloalbum haben wir jetzt quasi veröffentlicht im Februar und jetzt ist das die offizielle Tour dazu und wir spielen zu zweit. Es gibt ja einige Leute, die quasi C&R, meine vorige Band, noch kennen. Und das ist quasi, jetzt würde ich mal sagen, so eine rockigere Weiterentwicklung von dem Prinzip C&R, dass wir zu zweit eigentlich klingen wie eine komplette Band. Hier der Zar spielt Schlagzeug und Bass, also Synth-Bass gleichzeitig. Ich spiele Gitarre, singe und habe noch ein paar Special Effects und so dabei. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so was Artistisches. Und ansonsten Hits, Hits, Hits.
Und es gibt dann noch eine andere Band auch, ne?
Es gibt auch eine andere Band, und zwar den Fabian Simon, der ist auch aus Tübingen, den kennt er vielleicht auch.
Der spielt dann nach uns.
Der spielt dann nach uns, genau. Und ja, also zwei Bands zum Preis von einer.
Heute Abend um wie viel Uhr?
Um 20 Uhr geht's los im Franz K.
Um 20 Uhr im Franz K. Ja, dann appelliere ich mal an alle ZuhörerInnen, kommt vorbei. Ich denke, es gibt noch Karten an der Abendkasse, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ihr könnt ja nicht, seid ihr ja festgenagelt.
Nee, ihr kommt auch, oder?
Wir würden auch gerne kommen, tatsächlich.
Ja.
Aber ich bin heute schon bei der Tribinale.
Ach, das ist auch noch.
Das ist heute auch tatsächlich.
Harte Konkurrenz.
Genau. Ja, wir hatten gerade noch darüber geredet, dass die Toiling Midgets, dass ihr ja dort eingestiegen seid vor ein paar Jahren und schlussendlich sich auch die Frage stellt, wie setzt sich so eine Band zusammen oder was ist das Besondere gerade aus dieser Zusammensetzung?
Genau, also ich würde sagen, das Besondere ist zum einen, dass die beiden mit ihrer Gitarrenarbeit, die haben wirklich die Rockgeschichte beeinflusst. Also die haben von Stephen Malkmus von Pavement hat das gesagt, dass sie große Vorbilder waren. Jeff Buckley hat das gesagt, er hat kurz vor seinem Tod gesagt, er will, dass sein zweites Album so klingt wie Toiling Midget. Und das ist ganz klar so was, was man vielleicht heute gar nicht mehr so richtig einordnen kann, aber wie die miteinander Gitarre gespielt haben, dieses Schwirren und ineinander übergeflechtete, das war total revolutionär damals. Und was wir, glaube ich, dazu bringen können, auch mit dem unserem Freund Daniel, der ist aus Prag in Tschechien, der ist auch quasi mit neu dazugekommen als Sänger und Saxophonist, ist halt, wir haben sozusagen, also Zar, Montacola und ich, wir haben ja in Jumbo Chat zusammengespielt, das war auch so eine Punkband und wir hatten quasi, wir sind so eine eingespielte Rhythmusgruppe, die es auch schon seit ein paar Jahren gibt, sozusagen die Energie der frühen Jahre, die können wir mitbringen auf eine neue, wieder verwertete Art, sag ich jetzt mal, und die ihre Erfahrung und ihr Zusammenspiel mit den Gitarren und dann haben wir noch den Crazy Wizard Dan aus Tschechien, der sozusagen das alles zusammenhält mit seiner eher free-jazzigen Performance und so ist das, glaube ich, das ist das Spannende jetzt an der neuen Inkarnation dieser Band, dass es einfach diese Zutaten aus 40 Jahren sozusagen gibt. Nicht nur, dass es jetzt eine alte Post-Punk-Band, sondern wir haben halt verschiedene Generationen, die zusammenspielen und die sich super gut ergänzen und verstehen.
Jupp.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie seid ihr überhaupt mit denen in Kontakt gekommen, beziehungsweise hast du bei einer Tour, bei einer deiner Auftritte jemand von ihnen kennengelernt oder wie ist das entstanden?
Ich habe tatsächlich im Schwarzwald mal den Gordon Raphael kennengelernt. Das ist der Produzent von den ersten beiden Strokes Alben und auch Regina Spektor und so. Und wir haben eine bis heute währende Freundschaft. Dann habe ich irgendwann bei ihm in seiner Band mitgespielt. Und darüber kam, dass die davon gehört haben. Und die haben, also zuerst war es ein ganz klassisches Ding, die hatten hier eine Tour und der Drummer ist ausgefallen. Dann haben sie halt gefragt, ob ich, also die meinten, denen gefällt, wie ich spiele, ob ich Lust hätte, einfach mal für die Tour. Und dann haben wir uns so gut verstanden, dass sie gesagt haben, ey komm. Und dann war es so, dass der Basser, der damalige, der war aus England und der war so ein bisschen müde und sowas. Und dann habe ich halt gleich gesagt, ey, ich finde es eigentlich interessanter, wenn wir ein paar jüngere Leute dazu holen, die halt nochmal wieder diese Energie, weil die beiden haben die krasse Energie, aber ich fand der Basser eben nicht so richtig. Und also ich habe ihn jetzt nicht rausgeekelt, der ist von selbst gegangen, aber das war so ein bisschen so eine Schlaftablette, sag ich mal. Und da habe ich gesagt, ich kenne da einen. Und dann haben wir das quasi so gesagt, wir machen einen richtigen Neustart und hat dann jetzt mit Corona natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung bekommen, aber das war schon davor.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr, das sind ja geografisch riesige Entfernungen so, wie kann man sich denn zum Beispiel auf so eine gemeinsame Tour zusammen vorbereiten? Ich stelle mir das schwierig vor, klar, mit den digitalen Möglichkeiten heutzutage, aber...
Zum einen das und zum anderen, wenn man irgendwann so ein eingespieltes Team ist, also wir kommen ja immer vorher zusammen, wir treffen uns 2 Wochen vor einer Tour und spielen einfach 2 Wochen lang Fulltime jeden Tag. Und das ist ja auch eine Sache, also die nach, keine Ahnung, wenn man jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt hat, ist diese Dynamik immer noch da, also und die Verbindung. Deswegen, das funktioniert und ist gerade deswegen, finde ich, auch interessant eigentlich, dass wir nicht immer zusammen spielen können, weil dann juckt es einen auch immer mal wieder in den Fingern so. Und wir waren jetzt zuletzt in Leipzig gewesen und bei Zar hier und haben bei dir so ein bisschen gejammt.
Ja, für mich war das eher so ein Kennenlernen und das war cool. Hat Bock gemacht. Also ich habe in 40 Bands gespielt und dann man merkt das irgendwann ja sehr schnell, ob das halt funktionieren kann oder nicht. Und da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das funktionieren wird.
Ja, Benjamin, du hast ja 2003 deine Solo-Karriere gestartet und einige Alben veröffentlicht. Was würdest du denn sagen? Was hat dich wirklich zu dem Punkt, wo du jetzt auch bist, was hat dich dorthin gebracht und welche Erfahrungen konntest du auf dem Weg sammeln?
Also da muss ich anknüpfen an vorhin. Diese Sache mit dem Kassettenrekorder, die ist ein bisschen so weitergegangen, dass ich dann einfach daraus quasi meine Musik gemacht habe. Ich habe dann auch angefangen mit ein paar Jungs aus Waldorf-Häslach zusammen, die so eine Punkband zu machen. Und habe aber immer nebenher auch quasi Solo-Musik gemacht und habe das dann echt mehrere Jahre einfach nur in meinem Kämmerchen gemacht. Habe sozusagen diese so eine Art Lo-Fi-Aufnahmetechnik erst selbst gemacht mit diesem kaputten Kassettenteil und dann hat mir ein Kumpel erzählt, man kann das, es gibt es auch professionell mit so 8-Spur-Kassettenteilen. Dann habe ich mit meinem letzten Taschengeld das dann gekauft irgendwie und habe dann einfach rumexperimentiert und das, also der Aha-Effekt war einfach so, du kannst das selber, das war vor Computern noch, du kannst machen, was du willst und ich habe nur nicht gedacht, was mir gefehlt hat, war dieser Link, dass das Leute vielleicht auch hören wollen und dass das Leuten gefällt. Für mich war das einfach mal, ich mache mal jahrelang im Keller mein Ding. Da gibt es auch noch ganz viel unveröffentlichte Sachen von damals, die eigentlich total interessant klingen. Und dann habe ich irgendwann eine Band gehört, Sparkle Horse heißt die. Das war für mich so, die haben dasselbe Ding in groß gemacht. Also die waren natürlich auch auf einem Major-Label damals und sowas. Aber die klangen sozusagen auch wie 8-Spur-Kassettenaufnahmen. Es hat gerauscht und es war verzerrt und war trotzdem eingängiges, tolles Songwriting. Und das dann aber quasi auf fettes Major-Label-Niveau, sage ich jetzt mal. Und ich fand immer, also wenn ich habe immer gedacht, wenn sowas im Radio laufen würde, das würde noch herausstechen, weil es einfach so eine schöne organische Aufnahme ist. Und ich habe meinen relativ späten Song, der Sänger ist ja verstorben vor 12 Jahren, ausgesucht von seinem letzten Album von 2006, glaube ich. Please Don't Take My Sunshine Away. Wollt ihr den mal hören, liebe Kinder?
Können wir gerne mal abspielen.
Okay.
Jetzt geht's los.
Also, ja, wir haben jetzt euch einen kleinen Ausschnitt von Don't Take My Sunshine Away gespielt. Das war nicht das ganze
Lied. Dafür muss er jetzt auf Hot Rotation die nächsten 2 Monate als Strafe jeden Tag 25 Mal laufen.
ja. Wir haben trotzdem ein Lächeln im Gesicht. Das ist ja trotzdem schöne Musik und wir haben jetzt eben nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Aber kann man ja auch in der Hinsicht appellieren. Sparkle Horse, eine Band, die auch ja, tolle Musik gemacht hat.
Ja, und genau, auch total inspirierend war für viele Leute. Also genau. Ich denke da zum Beispiel auch an den Herrn September Leaves, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. We Are Leaves nennt er sich jetzt. Ist aus ein Tübinger Künstler, der hat mir auch erzählt, dass Sparkle Horse für ihn mit sehr stilprägend war.
Ach, die sind schuld.
Ja, die sind schuld. ja, so war das. Und dann, wie ging es dann weiter? Dann habe ich eben irgendwann festgestellt, cool, dann, wenn die sowas machen können, dann kann ich ja meine Sachen doch vielleicht auch raushauen und vielleicht interessiert es ja Leute, dass ich quasi eher so meinen eigenen Kopf habe beim Musikmachen und habe dann zusätzlich zu meinen ganzen anderen Bands, die ich schon hatte, halt einfach meine erste Inkarnation des Solo-Projekts gestartet, da ein paar Alben, ein paar EPs veröffentlicht. Dann kam ja C&R, das hat mich 10 Jahre Fulltime beschäftigt, da war wenig Solo und deswegen sage ich jetzt auch quasi mein Solo-Debüt, weil ich habe dann irgendwann festgestellt, in der Zeit, als ich CNR gemacht habe, ups, da ist jetzt ein Daniel Benjamin mit J aus England und der macht Musik, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und das war so ein bisschen doof, weil dann so Leute schreiben, ah, du hast eine neue EP auf Spotify. Und ich denke mir so, oh nein, das ist eklig. Und die denken jetzt, das wäre meine neue EP. Okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich den angeschrieben, habe gesagt, hey, wie wäre es so, du bist Daniel Benjamin 1, ich bin Daniel Benjamin 2, so wie bei Amodyl oder so. Hm. Aber er hat nicht drauf reagiert und dann dachte ich, komm, scheiß drauf, das Y gefällt mir eh schon immer, es war schon immer mein Lieblingsbuchstabe, mache ich das jetzt mal statt einem J und mache sozusagen was ganz Neues, weil ich hatte ja auch 10 Jahre nichts gemacht und so ist das jetzt komplett neues Projekt und wir spielen zwar ein paar alte Songs auch gerne, aber wir spielen auch ein paar C&R-Songs und sowas, deswegen ist das jetzt ein Zukunftsding und wir fangen gerade quasi einfach eine ganz neue Band an. Das ist auch das, was ihr heute Abend hört und genau. Achso, vom neuen Album können wir eigentlich auch was zeigen, oder? Wir?
Können wir gerne machen, ja. Wir hatten vorhin hier schon Get Rid of Me und I Gotta Know drin. Was ist denn so dein Favorite Song hier?
Also ich finde ich Lights Go Out Tonight.
Let's Go Out Tonight.
Den mag ich auch. Besonders auch spielen.
Ja, den haben wir gestern hinbekommen. Sagen wir so. Konzert in Pforzheim.
Okay. Dann.
Musik.
Ja, wir sind wieder zurück hier beim Lokalmagazin und das war der Song Lights Go Out Tonight von dir, Daniel. Ja, spannende Lieder. Wir haben ja vorhin schon, bevor ihr gekommen seid, ein, zwei Lieder von dir gespielt und man merkt auf jeden Fall, dass es nicht nur eine Musikrichtung ist, die dich wirklich inspiriert, sondern dass es eben auch so vielspurig ist und
total, also klar, das ist ja das, was mich am meisten interessiert, ist quasi das 1% ideenreicher, individueller Musik, die es in jedem Genre eigentlich gibt. Und deswegen kann ich von Black Metal bis Hip-Hop und Schlager irgendwie alles gut finden, solange es eben irgendwie innovativ gemacht ist und solange ich das Gefühl habe, da ist wirklich eine Art Kunst dahinter, die in der Person, die sie schafft, entstanden ist, die quasi deswegen einzigartig ist, weil jeder Mensch ist einzigartig und was nervt, sind halt immer die Leute, die dann auf irgendeinen Zug aufspringen und irgendwas nachmachen. So, das ist immer das, was ja auch Genres kaputt macht immer, aber so die Original, also das merkst du ja, ein Beispiel Nirvana oder sowas, die latschen sich ja auch nie aus, weil die haben halt ihr eigenes Ding gemacht und natürlich wurde das danach zum Verkaufsschlager und da, die sind auch schuld, dass es vielleicht eine Band wie Nickelback gibt oder sowas, aber letzten Endes, also ich kenne auch Nickelback nicht genug, vielleicht sind die auch geil und ich check's nur nicht. aber genau, es ist halt immer so das Ding. Und das, ich glaube, das können alle Musikfans bestätigen, dass es das gibt in jedem Genre irgendwie.
Ja, manches ist ja auch stimmungsabhängig. Ja.
Total.
Ja, ihr habt ja beide schon in einigen Bands gespielt und so auch schon mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten können. Würdet ihr dann auch sagen, dass es schwierig ist, da seine eigene Richtung zu finden oder sich selbst so auszudrücken, wie man das eigentlich möchte und wie vielleicht auch die eigenen Vorstellungen von einem sind, dass man schlussendlich sich immer nach hinten stellen muss und sich irgendwie so im Gesamtkonsens so einen gemeinsamen Stil findet, oder ist das eher weniger ein Problem in einer Band, für die keine Erfahrung in Bands haben?
Also für mich ist es eine Herangehensweise. Es ist immer so ein bisschen die Frage, warum machst du eigentlich Musik? Also, und das habe ich lange für mich nicht verstanden. Also ich habe es natürlich intuitiv gemacht, aber ich merke heute, weiß ich, mein absolutes Lieblingsding am Musik machen ist zum Beispiel komponieren. Dann gibt es die Leute, die ihr Instrument absolut lieben. Die sind auch total wichtig, sage ich mal. Die haben aber vielleicht gar kein Interesse, Musik zu erschaffen, sondern die spielen halt, die haben Interesse, ihr Instrument gut zu spielen, da was Eigenes rauszuholen, den Klang zu zelebrieren. Und sowas ist natürlich am besten, wenn du verschiedene dieser Elemente hast. Dann gibt es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach nur gerne in diesem Flow sind. Das habe ich zum Beispiel auch. Also auf Tour gehen, ich liebe das, einfach unterwegs zu sein, Leute zu treffen, zu fahren, Erfahrungen zu machen. Keine Ahnung, wie ist das denn bei dir?
Ja, auch so. Ich liebe das, unterwegs zu sein. Aber ich liebe es auch mit, für mich ist Musik ja auch irgendwie kommunizieren. Da ich gerne Menschen treffe und kennenlerne und mich mit denen unterhalte, ist das für mich noch eine Art auch, mich halt, ich glaube, wer mit mir Musik macht, der lernt halt auch diesen Teil von mir kennen. Und ja, ich, keine Ahnung, ist mit manchen Leuten ist es schwierig, so wie es halt immer ist, ne? Also wenn man jemanden kennenlernt und manchmal float es halt und manchmal nicht.
Ja, und das ist auch, glaube ich, der Respekt. Also wenn alle gegenseitig das respektieren, was sie wollen von so einer Band, wenn man da gut kommuniziert, dann funktioniert es. Und natürlich würden jetzt 4 Komponistinnen nicht funktionieren und 4, genauso wie 4 Bassisten nicht funktionieren, ja, oder 4 Schlagzeugerinnen. Natürlich braucht man den Unterschied. Aber zum Beispiel 2 Leute, die gerne Musik schreiben, die funktionieren manchmal super, weil die sich auch reiben und dann dadurch wieder was Neues entsteht. Und So ist das.
Wie ist es denn, wenn man jetzt beispielsweise mit, du hast ja irgendwie als Support bei Auftritten zum Beispiel von Whitney Houston mitgemacht und mitgewirkt oder The Flaming Lips. Wie ist es denn? Ist es da auch so, wie wenn man jetzt in seiner kleinen Gruppe spielt, oder ist bestimmt ganz anders?
Ja, total. Also es war eine total crazy Erfahrung. Also gerade mit Whitney Houston, mit Flaming Lips oder Sufjan Stevens oder so, da spielt man ja quasi zu Leuten, die diese Musik kennen und die damit was anfangen können. Bei Whitney Houston war das war so, als die Anfrage kam, schon so absurd, aber ich habe natürlich, ich liebe Herausforderungen, habe gesagt, klar, unbedingt. Das passt zwar überhaupt nicht, so offensichtlich gesehen, aber ich weiß eben, bei Whitney Houston gibt es auch Musikfans in der Zuhörerschaft, und was mich auch beeindruckt hat, war, wie die Band zusammengestellt hat. Das waren wirklich Top-Leute, also wirklich die besten Percussionisten, Drummer, Gitarristen, die Welt gerade hat. Ich kenne jetzt diese Namen nicht, aber Freunde von mir, die mehr so damit sich auskennen, haben alle gemeint, weißt du eigentlich, dass der Typ selbst irgendwie der krasseste Percussionist in der Jazz-Szene ist und sonst was? Ja, und ich so, nee, okay, aber interessant. Und die hatten zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, die hatten einen echten Rotary-Speaker mit auf Tour, also für die Hammond-Orgel. Das sind ja diese riesengroßen Kisten, wo Verstärker drin sind, die sich so drehen, damit quasi ein Tremolo-Effekt entsteht. Und das hätte man ja, also das merkt kein Mensch auf so einer Tour, das sieht niemand in so einer Arena. Das kann man easy mit digital nachmachen. Trotzdem machen sich die diese Mühe, dieses Teil, das ist irgendwie 2x2 Meter groß oder sowas, auf Tour mitzunehmen und diese krassen Musiker zu bezahlen. Das heißt, da ist schon auch eine Musikleidenschaft da, auch wenn das Publikum natürlich irgendwie so eine Art Fernsehpublikum ist, sag ich mal.
Aber die haben aber auch super geil gespielt.
Also genau. Und da haben wir halt, also ich habe viel gelernt. Die erste Show war eine Katastrophe in Leipzig, da wurde ich total ausgebuht. Da habe ich aber gelernt, dass es den Leuten halt erstmal gar nicht darum geht, dass da jetzt jemand anderes spielt, sondern die checken das gar nicht, was ein Support ist. Zum Beispiel, die denken so, ey, ich habe doch hier für die Whitney bezahlt, was will denn der jetzt hier? Und dann haben sie so, wir wollen Whitney sehen. Und so, und ich so, 8000 Leute irgendwie. Und dann habe ich einfach kapiert, okay, die checken das nicht. Dann habe ich beim nächsten Konzert, das war in Wien, bin ich auf die Bühne, habe gesagt, Whitney kommt erst in einer halben Stunde, ich spiele ein paar Songs. Und dann war das ganz anders. Dann haben die plötzlich, ah, cool, ja, bevor wir jetzt hier eine halbe Stunde blöd rumsitzen, hören wir uns lieber das an, holen noch ein Bier, genau. Und dann hat das funktioniert. Und dann noch ein bisschen die Songs umstellen. Also künstlerisch muss ich mich da überhaupt nicht verbiegen. Aber ich habe halt mit ein bisschen was Flotterem angefangen, sage ich mal. Und dann haben die Leute plötzlich zugehört. Dann hat das funktioniert. Und ja, so hat man halt ein bisschen was gelernt aus dieser Erfahrung. Das war eine tolle Erfahrung dann letzten Endes.
Das heißt, man muss sich auch immer eigentlich, man lernt aus solchen Situationen, muss sich auch überlegen, wie geht man das an, wie präsentiert man sich und mit welchem Selbstverständnis geht man vielleicht auch auf die Bühne oder wie bringt man das rüber, dass man jetzt zum Beispiel eben als Support für so einen großen Weltstar auf die Bühne geht und
total. Genau, und ja, und auch wen man da wie kennenlernt, zum Beispiel, lernt man so eine Whitney Houston wirklich kennen oder nicht? Und letzten Endes mit der Band von ihr sind wir voll rumgehangen, die waren echt cool, die haben sich auch jedes Konzert von uns dann angeguckt und mit einem war ich auch noch jahrelang in Kontakt und sowas. Und Whitney Houston habe ich nur einmal getroffen selbst.
Immerhin,
genau. Also das musste auch arrangiert werden von Manager zu Manager und sowas, das ist ja völlig crazy in so einer Welt mit so einem Weltstar.
Ja, interessant. Und jetzt noch vielleicht so als abschließende Frage. Du hast ja jetzt dein neues Album erst rausgebracht in dieses Jahr, aber was steht auch bei euch beiden so, was steht in der Zukunft an? Also ihr habt vorhin gesagt, im August, im Sommer ist eine kleine Tour oder eine größere Tour sogar an der Westküste.
Genau, mit Toiling Midgets und da spielen wir auch ein paar Gigs solo. Das ist ganz interessant, dass die Amis ticken ja ganz anders. Die lesen sich wirklich durch, wer spielt denn da jetzt mit? Ah, die haben ja auch noch ein anderes Projekt, haben die nicht auch noch Lust mitzuspielen? So, das würde jetzt in Deutschland, sage ich mal, relativ selten passieren oder in Europa. Und die sind da so, Amerika ist ja Music First, da ist auch egal, wie du aussiehst oder sonst was. Sieht man ja an den Country-Typen, die sehen alle irgendwie strange
richtig
aus,
gut
mit,
aus.
Richtig gut aus. Die haben mit Mode aber nichts am Hut und sind trotzdem Megastars und Influencer und sonst was. Weil sie gute Songs schreiben. Wie auch immer. Das war interessant, genau. Das heißt, das machen wir. Und was wir aber auf jeden Fall, was auch ganz wichtig ist, dass wir festgestellt haben, dass es ein bisschen strange ist, dass wir eigentlich quasi unter meinem Namen so ein eine Band machen und das, wir werden auf jeden Fall andere Projekte auch noch machen, die mehr wie eine Band sind, wir beide jetzt so. Was auch damit zu tun hat, was du angesprochen hast, dass wir eben sehr unterschiedliche Musikstile mögen und da uns auch verewigen wollen sozusagen in anderen Richtungen und ausprobieren wollen. Ja.
Das stimmt.
Du?
Das stimmt total, was du da sagst. Ich will spielen, ich will, dass die Welt ein besserer Ort wird als die letzten 3 Jahre.
Ja. Das wäre schön.
Mit Friede und Freiheit.
Das wird heute Abend im Franz K. zelebriert und mit der richtigen Musik angestimmt. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es war mega geil mit euch.
Jetzt, ich wollte eigentlich jenen noch was fragen, aber ich weiß gar nicht, ob du das möchtest. Weil Jen ist nämlich auch hier. Ihr habt die ja noch gar nicht gesehen, weil ihr nicht reinguckt hier. Aber
ja.
Naja, mich hätte auch interessiert, was dein musikalischer, ob du vielleicht irgendwas hast, wo du sagst, hey, das war mein Moment.
Also früher höre ich vor allem, habe ich früher vor allem Klassik und Folk gehört, okay. Und später habe ich immer wieder Metal gehört,
okay, ja, cool.
Und zurzeit mag ich lieber Metal.
Okay, hast du irgendeinen Metal-Song, den wir noch spielen können zum Abschluss? Haben wir noch Zeit? Ich weiß gar nicht.
Wir haben noch knapp 2 Minuten.
Ja, so ein 2 Minuten Metal-Song, der dir, wo du denkst, wow, das hat mich voll umgeblasen.
Vielleicht etwas von Insomnium.
Jo, ich bin gespannt.
Meine Lieblingsbands sind Insomnium und Amorphis.
Mhm, okay.
Ja.
Cool, ich bin auch gespannt.
Also viel Erfolg für eure danke. Kommenden Projekte und
genau, kommt vorbei heute Abend.
Kommt vorbei.
Jin ist da, wir sind da und
haben wir gute Zeit. Kasten Cola, Kasten Fanta, komm mal mit.
Das war das Lokalmagazin und wir schließen ab mit einem letzten Song. Bis bald.
Bis bald.